Lars Jessen gehört zu den bekanntesten Kino- und Fernsehregisseuren Deutschlands. Er hat viele Tatorte und Polizeiruf 110 Folgen gedreht. Er hat die Romane von Rocco Schamoni und Heinz Strunk verfilmt und letztes Jahr den Dörte Hansen Bestseller Mittagsstunde. Jessen weiß also, wie erfolgreiche Geschichten funktionieren und womit Menschen zu bewegen sind. Und genau darüber wollen wir heute mit Ihnen im Podcast sprechen. Jessens neuestes Projekt ist nämlich eine Serie mit dem programmatischen Titel Wir können auch anders. Zusammen mit Anke Engelke, Bjarne Mädel und anderen stellt er darin Menschen vor, die einfach mal die Zukunft angepackt haben, anstatt immer nur über die Ausweglosigkeit der Gegenwart zu lamentieren. Jessen beweist nebenbei, Veränderung beginnt meist mit einer glaubwürdigen Geschichte. Was Unternehmen von all dem lernen können, wie nachhaltiges Storytelling funktioniert und warum die Kugel längst ins Rollen gekommen ist, erfahren wir gleich von einem der interessantesten deutschen Filmemacher.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Lars, du bist ein ebenso erfahrener wie erfolgreicher Regisseur. Du weißt, wie man Menschen unterhält und zumindest für 90 Minuten mal von ihren Alltagsproblemen ablenkt. Jetzt aber hast du dir Klopper wie Klimawandel, Energiekrise, Verkehrskollaps, Sterben der Wälder und die Landwirtschaftswende vorgeknüpft, was natürlich zur Frage führt, warum tut man sich das an?
Ehrlich gesagt habe ich damit schon als Kind angefangen, weil ich mit meiner Mutter in eine Aussteigerwohngemeinschaft in die Nähe von Brockdorf gezogen bin, Ende der 70er Jahre. Und seitdem bin ich eigentlich in diesem Geschäft, wenn man so sagen will, unterwegs und habe dann auf dem Weg dorthin eben viel mich mit den Themen der Ökologie beschäftigt und habe dann als junger Mensch an der Kunsthochschule für Medien in Köln, bin ich dort nur angenommen worden als sozusagen jüngster Alt-68er aller Zeiten. Und dann hat mir mein Lehrer Horst Königstein quasi das alles ausgetrieben und mir beigebracht, dass sich mit Denver Clan und Dallas auszukennen auch eine Qualität hat. Und deswegen bin ich dann in die Popkultur abgerutscht und habe da sozusagen meine hedonistischen Ziele verfolgt und bin parallel moralisch meinen Leuten auf die Nerven gegangen. Und dann erst vor 4, 5 Jahren, als meine Kinder so angefangen haben zu studieren, mein ältester Sohn studiert Umweltwissenschaften und hat die harten Facts wieder mit nach Hause gebracht. Und da habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, dass ich mich quasi da so in meinen eigenen Träumen sozusagen selbst verwirklicht hat. Und hatte das Gefühl, ich habe das jetzt ja auch getan, dann kann man sich jetzt ja auch wieder um andere Dinge kümmern und war dann seitdem auf dem Weg zu sagen, wie kann man die Popkultur und die erzählerische Kraft von Menschen, die dort arbeiten, die sich dort selbst verwirklichen, eben umlenken oder einsetzen für das, was jetzt wichtig ist, nämlich Geschichten von einer neuen Zeit.
Das scheint mir auch so ein bisschen der Trick zu sein oder vielleicht das Neue von Wir können auch anders. Also ihr erzählt eigentlich von all diesen Katastrophen, die da vor uns liegen oder in denen wir schon stecken, indem ihr Lösungen vorstellt. War das eure Mission oder deine Mission, so knallharter Optimismus?
Ja, ich finde, alles andere macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, mir ging es in der Schule immer so, wenn mein Lehrer zu mir gesagt hat, du bist schlecht, dann wurde ich eigentlich immer schlechter. Es gab wenige, die mich aufgemuntert haben. So hatte ich sogar zwischendurch mal sogar eine 1 in Chemie, weil ich dort sozusagen ermutigt wurde und eher die positiven Dinge gesehen wurden. Meine Frau ist Lehrerin, die arbeitet auch so und hat damit einfach viel schönere und glücklichere Kinder. Und ich glaube, dadurch kommt man eben ins Handeln, wenn man sich an positiven Dingen orientiert und an guten Geschichten. Ansonsten lähmt es sehr. Und das war eben jetzt bei uns der Ansatz, das eigentlich nur wiederzugeben, was wir überall Land auf Land absehen. Wahnsinnig viele Menschen, Kommunen und Unternehmen, ganze Landkreise und Bundesländer haben sich auf den Weg gemacht und haben dort einen sehr, sehr großen Benefit davon bekommen, eben mit größerer Zufriedenheit, größerer Gesundheit und eben auch mit richtig coolen und auch wahnsinnig spannenden Geschäftsmodellen. Und darum, sich damit zu beschäftigen und zu weiter zu erzählen, im Grunde zu erzählen vom Licht am Ende des Tunnels, dass auch wenn die Dinge so katastrophal sich anfühlen, wie sie jetzt zu Recht das tun, gibt es für alles Lösungen. Und die sind eben nicht irgendwann auf dem Reißbrett, sondern viele von denen sind teilweise seit Jahrzehnten im Einsatz.
Heißt aber, haben wir einen Riesenfehler gemacht, die letzten 20, 30, 40 Jahre mit dem Eisbär auf der Scholle, der 5:12 Rhetorik und so weiter und so fort. Was war dann falsch? Ich meine, das ist ja nicht faktisch nicht falsch, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, oder?
Ja, ich bin da selber voll Rauch reingefallen. Ich bin meinen Mitmenschen gehörig auf die Nerven gegangen in den letzten 30 Jahren. Es hat aber nichts wesentlich mehr gebracht als die Menschen, die sozusagen schon so ein bisschen sensibel waren für so moralische Fragen. Aber am Ende des Tages hat es, glaube ich, uns nicht diesen großen Wendepunkt gebracht, den wir hatten, weil wir nicht wussten, was bedeutet das denn? 1,5 Grad Ziel. Meeresanstieg habe ich jetzt als nicht so bedrohlich empfunden, macht man halt die Deiche ein bisschen höher. Was da aber alles mit drin verbunden ist, wird uns ja jetzt so Stück für Stück klar. Und gleichzeitig ist es eben nicht in Handlung umsetzbar. Klimaneutral bis 2045, was bedeutet das denn überhaupt für mich? Und da komme ich dann eigentlich letztlich, wenn ich mich traue, den Tatsachen ins Auge zu blicken, eigentlich sofort in ein Muster, wo ich sage, okay, dann ist es ja wohl alles zu spät. Ich kann da sowieso nichts dran machen. Wir Individuen sind was, das ist natürlich trotzdem im Einzelfall nicht, aber am Ende des Tages, wenn man sich dann die Sachen genau anguckt, kommt man ins Handeln, wo auch Selbstwirksamkeit ist. Und das ist dann natürlich mehr als die Plastiktüte weglassen. Das kann dann eben auch sein, dass ich mir angucke, wo arbeitet mein Geld, ne? Welche Bank habe ich? Aber das sind dann schon wieder so Lebensberatungstipps. Das wollten wir, sagen wir mal, erst einen zweiten Schritt machen, sondern wir wollten erstmal eine Awareness dafür schaffen, dass es eben ganz, ganz viele Lösungen von den Problemen gibt. Und dann kann man eben, glaube ich, auch anders in die Zukunft gucken, eben mit Optimismus und Tatkraft.
Für die Serie, die jetzt ja in der Mediathek für jeden abrufbar ist, 6 Folgen, habt ihr Leute besucht, Menschen besucht, die sich quasi schon eine neue Zeit aufgemacht haben. Also der Bürgermeister von Gent, der irgendwie seine Stadt autofrei gemacht hat gegen massiven Widerstand anscheinend. Er erzählt davon Polizeischutz, aber jetzt anscheinend die Herzen der Menschen gewonnen hat. Oder so ein Immobilienentwickler ist das, glaube ich, der so eine alte ThyssenKrupp-Verwaltung in ein echt cooles grünes Wohnprojekt umgestaltet hat. Du sagst ja, du bist schon lange im Geschäft. Gab es für dich bei der Recherche auch noch Augenöffner? Dinge, Leute, die du vorher nicht kanntest, wo du sagst, boah, das macht Mut.
Die Haupterkenntnis für mich war es eigentlich immer, und das war auch jedes Mal wieder überraschend und auch noch mindblowing, dass es meist Einzelne sind, die vorausgehen, denen dann sich aber ganz viele angeschlossen haben und dadurch dann eben ein irres Gemeinschaftsgefühl entstanden ist. Also oft ist es diese eine Maßnahme, die dann 2, 3, 4, 5 hinter sich herzieht. Also mein Lieblingsbeispiel ist eben diese Gemeinde Sprakebøl an der dänischen Grenze, wo ein paar ganz normale Bauern, die, sagen wir mal, der grünen Ideologie unverdächtig sind, weil sie auch schon ganz anders aussehen und anders reden, haben sich das einfach durchgerechnet, dass es einfach mehr Sinn macht, sich da 5 Windräder hinzustellen, die ganzen Dorfbewohner als Kommanditisten da reinzunehmen und dadurch eben einen sehr, sehr großen Wohlstand und aus dem Wohlstand ein großes Wohlergehen sich ergeben hat. Und das fand ich so unfassbar interessant, weil die haben die größte E-Auto-Dichte Deutschlands, 17 E-Autos auf 230 Einwohner. Und gleichzeitig haben die eben die Ableitung dann wiederum gemacht. Ne? Durch diese Unabhängigkeit, die sie haben, sind sie dann auf andere Ideen gekommen. Da haben sie den Bauern gefragt, sag mal, was machst du eigentlich mit der Abwärme von deiner Biogasanlage? Und haben alle Häuser an ein Nahwärmenetz angeschlossen. Das heißt, die sind auch noch energieautark. Also diese ganzen putinschen Angriffskrieg, da machen die, sagen wir mal, was ihre persönliche Situation geht, machen sie ein lässiges Schulterzucken. Weil das geht die im Grunde, was ihre Autarkie und ihre Energie und ihre Ernährung angeht, relativ wenig an. Die haben auch noch einen eigenen Laden gebaut, Musikunterricht für alle Kinder umsonst.
Schon mal.
Und haben auch noch genug Geld gehabt, am Ende den Landgasthof zu finanzieren, damit sie sich abends zum Startspielen treffen können. Also alles jenseits des naturökologischen Altruismus, eben einfach nur 1 und 1 zusammengezählt. Und dadurch eben ist dieser Begriff der Gemeinde für mich so nochmal klarer verständlich geworden, weil es geht da tatsächlich um Gemeinschaft und das Selbstbewusstsein, das die jetzt eben daraus entwickelt haben, führt eben dazu, dass sich in dieser abgelegenen Gegend wahnsinnig viele junge Familien ansiedeln.
Die Episode ist wirklich toll, weil der Bürgermeister und sein Kumpel sprechen im breitesten Norddeutsch halt, sagen so Sätze wie, wenn wir es nicht machen, landet die Kohle bei den Konzernen. Da klingt dann der Dorfbürgermeister plötzlich wie so ein Rote Flora-Aktivist oder aus Leipzig-Konnewitz. Geht in der oft belächelten Provinz mehr, als man denkt?
Viel, viel mehr. Also dieser Pragmatismus, der ist, sagen wir mal, ich komme auch aus Schleswig-Holstein, dieser Pragmatismus ist den Leuten sehr eigen und dann rechnet sich das durch und rechnet vielleicht, gerade wenn man auf dem Land wohnt, vielleicht ein bisschen mehr in die Zukunft. Also ganz viel von der Beschissenheit der Dinge ist ja einfach nur kurzfristiges Denken. Und da sieht man dann eben auch, dass die Perspektiven etwas länger sind.
Rechnen die mehr
dann
in die Zukunft auf Land? Das verstehe ich nicht.
Ich glaube, weil die einfach mehr mit der Natur verbunden sind. Also, dass, wenn du als Landwirt arbeitest und dich wirklich dieser Aufgabe vollumfänglich stellst, weißt du, ich kann nicht mehr rausnehmen, als ich reintue. Also, das ist eine ganz banale Rechnung. Und irgendwann ist halt alle. Und da glaube ich, vielleicht liegt es auch an der flachen flachen Landschaft, dass der Horizont etwas weiter ist. Aber ich finde das eben auch den interessantesten, schönsten Zugang, wenn man einfach sagt, ja, was soll ich dann, lieber Wind vom Deich als Öl vom Scheich. Das ist für mich irgendwie so ein, da kann ja jeder unterschreiben. Und diese Einfachheit, das ist das, was mich so beeindruckt an diesen Leuten. Und ich glaube, wir müssen eben die Probleme des Globus und des mit der Menschheit eben eher auch mit dieser Einfachheit, glaube ich, beantworten. Mit dieser einfacheren Argumentationsstruktur kriegt man, glaube ich, auch andere
Leute. Also, was steckt für mich drin? Ganz banal, ehrlich gesagt. Sagt der eine, glaube ich, auch, man denkt ja zuerst an sich. Und da muss man sagen, was hast du denn davon von Klimaschutz beispielsweise? Ist das der Gedanke?
Ja, ich glaube, man muss einfach nur den Zeithorizont etwas weiter strecken. Also es reicht ja, also man sieht es ja auch an Leuten, die sich jetzt immer höhere Mauern bauen oder meinen, sie müssen sich jetzt noch in Neuseeland einen Bunker bauen. Glücklicher werden sie persönlich dadurch ja nicht. Aber wenn ich jetzt sozusagen Teil einer Gemeinschaft werde, wie eben diesen kleinen Dorf da, aber es gibt ja eben auch größere Kommunen, auch Unternehmen, die sich da einfach anders positioniert haben, und die profitieren dann eben auch von diesem Gemeinschaftsgefühl. Und das ist ja letztlich das, was uns Menschen eben auch ja auszeichnet, ne? Dass wir eigentlich Herdentiere sind und dass wir gar nicht so die Alleinflieger sind, wie uns das von vielen Stellen einfach oft auch so
suggeriert. Ja, das ist auch deine Botschaft an Unternehmen, Wissenschaftler oder Bürgerinitiativen, die halt Menschen zum Mitmachen bewegen wollen. Also weniger Katastrophe, mehr Aufbruch, weniger und mehr.
Ja, einfach mal machen und nicht so viel labern. Also das geht mir halt einfach auch auf die Nerven in unserer Gesellschaft. Oft wird alles so wahnsinnig zerredet. Jetzt mit den Wärmepumpen, ich fahre nachher nach Dänemark, die seit 2013 bauen die da keine Gasheizung mehr ein. Weil das ja auch, da muss man ja auch nicht drüber nachdenken. Wenn man in 20, 30 Jahren nichts mehr verbrennen möchte, dann sollte man jetzt nichts mehr einbauen, mit dem man Sachen verbrennt. Das ist eben auch, also das ist ganz normal logisch, gesunder Menschenverstand.
Okay, aber wenn du es vorschlägst als Wirtschaftsminister oder es geleakt wird, kriegst du gleich einen von der Bildzeitung auf die Fresse. Das ist natürlich auch nicht so überlebenstechnisch gut für einen Politiker, ne?
Es ist, die Bildzeitung ist halt wahnsinnig geschickt im Geschichten erzählen. Und das muss man jetzt eben auch mal konzidieren, dass diese ganzen Geschichten eben sehr, sehr stark sind. Und warum sind sie so stark? Weil sie sich so stark, sehr, sehr verfangen in diesem negativen Bias, in diesem Status quo Festgehalte von uns. Ich habe von der Neurowissenschaftlerin Maren Urner gelernt, dass wir im Grunde unser Gehirn noch aus der Steinzeit stammt. Und das ist sozusagen immer auf der Hab 8 und muss gucken, wann kommt der Säbelzahntiger und frisst uns auf. Und wir Menschen sind deswegen da so drauf gepolt, immer da zu gucken, was Schlechtes ist. Und wir können aufgrund dieser sozusagen genetischen Disposition eben sehr, sehr schlecht sozusagen die Zukunft antizipieren und schauen, wo ist eigentlich was Gutes. Deswegen ist es ja auch so wahnsinnig schwierig, die guten Geschichten zu erzählen. Thriller, Krimi ist einfach, ne? Kleines Kind geht die Straße runter, es ist dunkel, Streicher, alle haben sofort Angst. Aber, sagen wir mal, am Ende des Tages eine Geschichte zu erzählen von wo wir eigentlich hinwollen, ist viel, viel schwieriger, weil wir als Menschen dann eben lieber auf die Bildzeitung reinfallen, die uns sagt, was wir alles verlieren werden.
Hey, Harald, ich hätte da ein paar kurze Zwischenfragen. Geht auch ganz schnell. Was war der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Das war, glaube ich, tatsächlich in der Wohngemeinschaft in Eckstedt in Dithmarschen, als wir das erste Mal zu einer Demo nach Brockdorf gefahren sind und mir jemand erklärt hat, wie die Brennstäbe zerfallen. Ich habe sofort verstanden, dass das keine Zukunftsidee ist, Sachen sozusagen anzuzünden, um dann sie dann Millionen Jahre wegschließen zu müssen. Also für mich war es tatsächlich das Atomkraftwerk Brockdorf und im Auge dessen habe ich mich, glaube ich, schon als 10-Jähriger mit dieser Frage auseinandergesetzt.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Ich glaube, wir steuern wirklich auf so einen Wendepunkt hin, der krass sein wird. Ich glaube, wir werden, ich habe vorhin den Begriff des Powerslides benutzt. Ich glaube, das wird der Punkt sein, wo wir jetzt relativ schnell hinkommen und dann fahren wir die anderen Richtung zurück und die anderen kommen uns quasi wie so Geisterfahrer entgegen. Und Geisterfahrer sind wirklich das Letzte. Die haben kein gutes Image. Und ich glaube, das wird denen dann auch relativ schnell bewusst sein. Und dann werden sie auch auf den Parkplatz wenden und mit in unsere Richtung kommen.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Ehrlich gesagt, würde ich den immer beiseite lassen und mit dem gar nicht reden, sondern mich erstmal um diese half-converted people kümmern, die so ein bisschen zögerlich sind, aber noch nicht so genau wissen, die Meckernden nicht überzeugt werden wollen, denn die lassen sich dann wahrscheinlich auch nicht überzeugen. Die kommen dann eben als Letztes und dann ist das auch okay so.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Ja, also im Grunde das Leben auf in diesem Teil der Welt ist ja im Grunde schon Cheating. Also wir kommen ja aufgrund der Parameter, in denen wir sind, haben wir ja gar keine Möglichkeit quasi innerhalb der planetaren Grenzen zu leben. Es sei denn, wir sind die totalen Freaks. Aber wenn du jetzt meinst, wenn ich so ein kleines Guilty Pleasure habe, ich bin ein Weinliebhaber und es gibt Wein tatsächlich fast gar nicht in Pfandflaschen. Ich schmeiße sehr viel Altglas weg.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
Ich finde, die Idee mit dem Klimageld verbunden mit einer realistischen CO2-Bepreisung eigentlich eine sehr gute Idee. Wenn man parallel noch die fossilen Subventionen abbaut, glaube ich, haben wir endlich wieder eine Form von Marktwirtschaft in dem Land.
Du hast ja auch viele Tatorte, Polizeirufs 110 gedreht, also Formate, in denen erstmal jemand umgebracht wird. Und das, was ja den Schluss zulässt, Katastrophen ziehen uns Menschen an wie der Misthaufen, die Schmeißfliegen eigentlich. Ne? Jetzt sagst du, okay, es ist schwieriger, das Positive zu erzählen. Jetzt verrat doch mal ein bisschen den Trick. Also einer scheint mir bei wir können auch Angst zu sein, dass ihr prominente Schauspieler oder Sympathieträger einbindet. Also es ist ja keine Dokumentation, sondern Anke Engelke, Bjarne Mädel und andere führen mich nämlich an die Hand und führen mich zum Beispiel zu diesem Dorf oder nach Gent und so weiter und so fort. Was ist deren Funktion oder was beim Geschichtenerzählen, ist das sozusagen die Person, die mich an die Hand nimmt oder welche Funktion erfüllen die für dich?
Die sind ja im Grunde Stellvertreter von uns. Das sind keine Hosts oder Presenter oder gar Journalisten, sondern die stehen da stellvertretend für uns mit ihrer Neugierde, die sie in sich drin haben und stellen eben einfach Fragen, so wie jede andere Person die auch stellen würde. Aber deswegen haben wir die genommen, nicht unbedingt nur, weil die so wahnsinnig prominent sind, sondern eben, weil die auch lustig sind, sondern weil die vor allen Dingen Geschichten erzählen können. Das ist das die Qualität, die diese sechs Personen eben wahnsinnig auszeichnet. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach noch ein anderer Ansatz an diese Beispiele, an diese positiven Beispiele. Und wir sind ja jetzt auch nicht da nur so unterwegs, Kleinstigkeiten rauszufinden, sondern es sind ja immer Sachen, wo man sich fragen kann, was, wenn das jetzt alle machen würden. Und diese Leute, mit denen wir da unterwegs waren, das große Glück hatten, diese ganzen Leute mit denen abzuklappern, waren aus unserer Sicht diejenigen, die das sehr gut können. Gibt sicherlich auch noch andere, aber wir waren jetzt erstmal sehr stolz, diese Gruppe von sechs Leuten begeistern zu können, mit uns auf diese Reise zu gehen.
Holger Jung, der Mitgründer von Jung von Matt, hat mal gesagt, kulturgeschichtlich lässt sich nachweisen, der Mensch lernt nur durch spannende Geschichten. Selbst die Bibel ist eine Sammlung guter Stories. Frage an den Profi, was macht eine gute Story aus?
Ein Held, ein Ziel, ein Hindernis ist natürlich immer so der Klassiker und das hat sich eigentlich über die Jahrhunderte wenig verändert. Deswegen brauchen wir eben auch diese Heldengeschichten. Und die so zu erzählen, dass wir wirklich am Ende des Tages auch was hinkriegen, das ist das Schwierige. Der Held, der scheitert und am Ende was über sich lernt, das ist das sozusagen das amerikanische Erzählmuster, das uns sozusagen immer wieder zurückwirft auf uns selber. Need versus Mode nennt man das. Also sozusagen, ich habe ein inneres Bedürfnis, aber mein Modus, der sich sozusagen externalisiert, führt nicht zu der Befriedigung meines eigenen inneren Wunsches. Und das führt sozusagen in diesem amerikanischen Art Geschichten erzählen immer dazu, dass wir sozusagen den Fehler auch bei uns selbst suchen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt das britische Kino anguckt, Ken Loach oder Mike Lee, sind Leute, die erzählen eben auch über die Schicksale, sozusagen wie Menschen in einem System zugrunde gehen, wie Menschen auch an dem System scheitern. Und da dieses System zu überlisten, das sind für mich eigentlich die Geschichten, die wir jetzt brauchen. Wie können wir sozusagen auch die systemischen Probleme, in denen wir drin sitzen, eben auch eigentlich lösen, überwinden, austricksen und dann daraus eine neue Systematik bauen, neues Regelwerk bauen, das uns erlaubt, auf dem Planeten länger leben zu können. Und was du gefragt hast, was zeigt es aus, sind eben diese Menschen, die das schaffen, das System auszutricksen oder eben auch ein neues System zu bauen. Und das Spannende ist dann eben natürlich auch in dem Scheitern und in dem Wiederaufstehen und dem Wiederzusammensetzen und in dem neuen Ansatz. Das kennen wir ja auch von vielen Startups. Es ist ja nicht alles immer ein wahnsinnig riesiger Erfolg, sondern es hat auch immer damit zu tun, wie gehen wir mit dem eigenen Scheitern um. Da trifft sich das wieder auch mit meiner eigenen Arbeit. Ich habe ja sehr viel über Scheitern erzählt. Da gibt es eben auch die verschiedensten Möglichkeiten, immer besser zu scheitern.
Du hast im Interview gesagt, dass ein Problem, und da stimme ich total zu, schon mit den Wörtern oder Begrifflichkeiten beginnt. Ne? Also wenn man hört Klimakatastrophe oder Energiewende oder Transformation, da geht bei vielen ja gleich der Deckel hoch oder der Laden zu. Ne? Wo finden wir neue Wörter?
Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich habe viel von Eckart von Hirschhausen gelernt, der natürlich vor allen Dingen die gesundheitlichen Aspekte spricht. Wir haben jetzt gelernt während der Pandemie, was es bedeutet, resilient, also autark auch zu sein. Also wie können wir eben Begriffe dafür finden, dass es eigentlich gut ist, wenn wir unser Obst und Gemüse aus der Nachbarschaft kommen lassen und sozusagen nicht die Äpfel aus Neuseeland. Einfach zu gucken, wie finden wir bessere Begriffe dafür, für die banalen Dinge letztlich. Und deswegen, ja, also wenn ich jetzt mein Leben gesünder wird dadurch, dass ich weniger Feinstaub in der Lust habe, ist das ein viel, viel interessanterer Ansatz, weil ich dann auch ausrechnen kann oder sagen kann, wie viele Menschen weniger an Lungenkrebs sterben werden oder weniger Kinder Asthma bekommen werden in der Stadt, weil die Stickoxide so krass zurückgehen werden, wenn du in einer Stadt wie Gent bist oder auch die Lärmbelästigung, die du dort nicht hast. Also wenn du in Gent spazieren gehst in der Innenstadt, du hörst die Vögel, du hörst deine Mitmenschen, du hörst manchmal so ein bisschen so ein Fahrrad surren. Das ist einfach auch allein für das gesamte habituelle Leben ist das einfach so ein Genuss. Da muss ich jetzt gar nicht davon reden, dass ich jetzt irgendwas irgendwen oder irgendwas gerettet habe, sondern es ist einfach für mich persönlich und meine Mitmenschen einfach ein Benefit, wenn ich da nicht die ganze Zeit Stress habe, von Autos übergemangelt zu werden.
Moment mal, eine kurze Zusammenfassung, was wir bisher gehört haben.
Schon ziemlich überraschend, was Lars Jessen uns da erzählt. Der Regisseur hat ja die Katastrophe quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Er ist aufgewachsen in einer Kommune unweit des Atomkraftwerks Brockdorf, wohin seine Mutter mit ihm gezogen war, um gegen jenes und die Gefahr eines Super-GAUs zu protestieren. Später wurde Jan Jessen unter anderem mit vielen Tatorten und Polizeirufen Einsatz 0 erfolgreich, Fernsehformaten also, in denen Menschen zu Unterhaltungszwecken umgebracht werden. Und dieser begnadete Geschichtenerzähler, der sozusagen beruflich von Tod und Verderben begleitet wird, dieser Mann, er sagt uns jetzt, wir müssen mehr auf das Positive fokussieren, wenn wir etwas bewegen wollen. Also mit Optimismus in die Zukunft blicken. Das klingt zunächst einmal ziemlich kontraintuitiv. Denn wir Menschen sind ja, das haben wir von Jessen gehört, wir sind ja seit der Steinzeit auf permanente Hab-Acht-Stellung gepolt. Also eher ängstlich zu schauen, aus welcher Richtung uns denn nun ein Mammut überrennen könnte, anstatt an der Falle zu bauen, mit dem wir es zur Strecke bringen. Das sorgt natürlich für permanent schlechte Laune im Neandertal und heute einmal mehr. Weil das aber so ist, ist es laut Jessen viel, viel, viel schwerer, Geschichten vom optimistischen, mutmachenden zu erzählen, als die alte Leier vom Weltuntergang. Aber genau diese Geschichten sind es, die wir jetzt brauchen. In der Politik, aber auch in der Unternehmens- und Nachhaltigkeitskommunikation. Wie man sie erzählt, wird uns Jessen gleich weiter erzählen.
Der verbrauchteste und vielleicht missbrauchteste Begriff überhaupt von allen ist Nachhaltigkeit. Man ist wie so ein Keilriemen, macht noch eine Menge Lärm, aber bewegt nicht mehr wirklich viel. Hast du für den einen besseren Vorschlag?
Ich erinnere mich eigentlich immer an den Klospruch, der, ich glaube, vor allen Dingen in den 80er Jahren an öffentlichen Toiletten stand, verlassen Sie diesen Ort, wie Sie ihn vorgefunden haben. Und das ist ja letztendlich dasselbe. Und es ist am Ende des Tages auch eine totale Banalität. Natürlich, ich will ja irgendwann auch wieder auf dieses Klo gehen und freue mich, wenn da keine Streifspuren hinterlassen worden sind, dann kann ich mich auch wieder schön auf dieses Klo draufsetzen. Also diese einfachen Dinge sind es ja eigentlich. Einfach eins und eins zusammenzählen.
In einem Porträt der Zeit habe ich was wirklich Schönes über dich gelesen. Du stammst aus Dithmarschen, ein, wie schon erwähnt, ziemlich platter und einsamer Landstrich, was, wenn man vielleicht alt ist, cool finden mag, aber für Jugendlichen wahrscheinlich das maximale Archipel-Gulag-Erlebnis, langweilig und entbehrungsreich. Dann aber sei ein Lehrer, Deutschlehrer irgendwo dahin gezogen. Der fand das plötzlich alles gut, die Schafe, den Nebel, den Deich und all das Zeug und hat euch vorgeschlagen, ihr solltet euer Leben mal wie durch eine Kamera sehen. Und das habe für dich alles, dieser Perspektivewechsel, habe für dich alles verändert. Wie hat das funktioniert?
Es war wirklich wahnsinnig interessant. Also wir waren damals so 12, 13 und waren natürlich so am Anfang der Pubertät wahnsinnig gelangweilt. Du hast es ja eben beschrieben, da war wirklich nichts. Der nächste nach Süden fahrende Zug, der brauchte auch sehr lange, um überhaupt bis nach Hamburg zu kommen. Vor Hamburg hatten wir auch ein bisschen Angst und wir Ja, wir haben uns alle damit abgefunden, in der langweiligsten und todesten Gegend Deutschlands zu leben. Und dann der Blick durch die Kamera hat eben diesen Perspektivwechsel hervorgehoben. Also, dass wir mit einmal auf das, was wir vorher langweilig sozusagen gefunden hatten und depressiv empfunden haben, wurde dann eben haben, teilweise komisch, viel ging über den Humor, den humorvollen Blick mit sich selbst und den Eigenheiten unserer Mitmenschen sozusagen drauf zu gucken. Aber auch im puren Wahnsinne Schönheit. Also wenn man eben morgens am Deich steht und schaut, wie die Gänse da sozusagen abheben, hat das auch eine gewisse Erhabenheit. Und die war uns aber einfach nicht, sozusagen, da war man nicht sensibel für. Das war einfach so ganz normal, unsere banale Umgebung. Erst wenn man da sich die Zeit nimmt und vielleicht mal einen halben Schritt zur Seite geht, dann blickt man ganz anders auf seine eigene Umgebung. Und das war für mich der Anfang, sozusagen, ja, man sagt dazu ja immer Karriere, das finde ich irgendwie immer so ein bisschen so ein narzisstischen Begriff, sondern ja, mein Leben hat das verändert, diese Begegnung mit diesem Lehrer, die Zeit in der Schule, eben zu schauen, welchen Blick man eben auf seine, ja, das werfen kann, was man Heimat nennt.
Und dann gab es noch eine zweite Dreh der Geschichte im Verzehrkino Meldorf, allein der Begriff ist schon toll, lief dann erst die Arbeit und dann von Detlef Buck und da war eben genau alles zu sehen, Dorfschweine, Kopfsteinpflaster, was dein Alltag ausmachte vermutlich, aber es war plötzlich auf der Leinwand.
Das war mindblowing natürlich, der Film von Detlef Buck, wer den noch nicht gesehen hat, sollte ihn unbedingt gucken. Da stellten wir fest, okay, wenn man das damit schaffen kann, mit das Klopapier ist alle, eine große Kinogeschichte zu erzählen, dann könnten wir das vielleicht auch schaffen. Und deswegen ist dieser Film für mich immer noch die Tür zu einer neuen Welt gewesen. Und ich bin deswegen so unglaublich froh und dankbar, dass ich jetzt in den letzten Jahren auch Detlef Buck persönlich kennenlernen durfte. Und dass er mir auch erlaubt hat, unsere Serie so zu nennen wie seinen, meiner Meinung nach, lustigsten Film. Wir können auch anders. Also da kommen jetzt so schöne Bögen zusammen in meinem Leben. Da kann man wirklich nur dankbar sein. Und ich bin auch meinem Heimatkino dankbar. Es ist tatsächlich ein Verzehrkino mit einem angeschlossenen Eiskaffee, sodass man während der Vorstellung mit einem Knopfdruck einen Bananensplit bestellen kann.
Großartig. Gibt's das noch tatsächlich?
Das gibt's noch und cool. Es lebt auch und die Leute in dem kleinen Ort, wo ich herkomme, Meldorf heißt der, schätzen dieses Kino und es ist ein Ort der Begegnung und auch etwas, wo die Leute wiederum gemeinsam stolz sind, dass sie sowas Schönes in ihrer kleinen Stadt haben.
Mit Detlef Buck eigentlich ja der Fokus aufs Regionale, ne? Also wie andere oder wie alle lokale Lebensmittel bevorzugen sollten, dreht ihr eure Filme bevorzugt vor der Haustür. Und du setzt dich aber auch in der Filmindustrie für ein Umdenken ein, also weniger Müll, weniger Ressourcen, weniger Flüge. Gibt es denn da ausreichend Geschichten vor der Haustür oder muss man nicht wie all die Werbefirma in Kapstadt oder so Detlef Buck nach Kambodscha beispielsweise für Same Same But Different?
Ja, also ich bin ja in der Werbung nicht so unterwegs und stelle auch oft fest, dass die Menschen, die dort arbeiten, gar nicht so glücklich sind und oft auch zynisch über ihre Arbeit reden und denken. Deswegen glaube ich, auch hier brauchen wir viele Dinge, die bis jetzt undenkbar sind, sind auch undenkbar. Also man kann auch das ganze Werbekorsett anders definieren.
Wie meinst du das?
Ja, warum muss man im Sommer da nach, sozusagen im Winter nach Südafrika fliegen, um dort zu drehen? Es ist eigentlich ja langweilig. Ich meine, die ganzen Autowerbungen, das ist ja alles auserzählt. Die sehen ja wirklich alle gleich aus. Also ich fände es auch interessant, mal wie gut könnte man vielleicht auch eine, Autosackgasse komme ich jetzt nicht mehr raus, aber wie kann man die Sachen hier zu Hause drehen, dass sie genauso anmutig sind, ist halt schwieriger. Also fliegt man mit 80 Mann nach Südafrika und lässt unglaublich viel CO2 und andere Sachen in der Atmosphäre. Also ich lehne diese Art von Arbeit ab und ich würde alle mich freuen, wenn die Menschen, die in der Werbeindustrie zu Zynikern geworden sind, rauskommen und nur noch für die Sachen arbeiten, die uns als Menschheit ein Stück weiter von dem Abgrund wegkriegen, anstatt uns immer weiter in diese Richtung zu locken.
Du selber fliegst seit ein Dutzend Jahren nicht mehr?
Ich glaube, ich bin 2015 das letzte Mal geflogen. Ich finde das aber eigentlich auch irrelevant, darüber zu reden, weil ich kann ja jetzt nicht von allen Menschen so erwarten, dass sie dieses privilegierte Leben haben, das ich jetzt habe, dass ich mir das aussuchen kann. Ja, wenn ich sagen würde, ich muss meine Familie ernähren und dafür muss ich einmal im Monat da und dahin fliegen, dann wäre es sicherlich was anderes. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch wichtig, dass die Menschen, die sich dieses Privileg haben, sich teurere Lebensmittel zu kaufen, die dann ja am Ende des Tages für den Planeten billiger sind, dann sollten wir das auch tun. Aber ich bin keiner, der rumrennt und sagt, du darfst nicht mehr fliegen, weil ich mache das auch nicht und das ist langweilig. Das sind wiederum die systemischen Fragen. Warum wird Flugbenzin nicht besteuert, aber die Bahn zahlt Ökosteuer?
Mensch, Harald, frag doch mal nach. Was sind denn die goldenen Regeln nachhaltiger Kommunikation?
Ich glaube, einfach die banalen Regeln des gesunden Menschenverstands anwenden, Glücksdefinitionen herausarbeiten. Also was bedeutet Glück? Warum sind wir überhaupt da für der Welt? Im Grunde ist das ja wie in der sozusagen im wirtschaftlichen Prinzip, dass das feststehende Gut, was wir haben, ist Zeit. Die endet irgendwann, wenn wir tot sind. Und was wollen wir haben als Outcome? Glück. Und das ist eben die Frage. Wo kommt dieses Glück her? Und darum, glaube ich, darüber zu streiten und sich damit auseinanderzusetzen, was wirklich Glück bedeutet. Und dann zu gucken, wie bauen wir daraus eine Art Wirtschaftssystem. Das ist das, worum es geht.
Du hast selber gesagt, du bist lange im Geschäft. Deine Mutter wohnt in einer WG oder du wohntest mit deiner Mutter in einer WG beim AKW Brockdorf. Du hast dann auch darüber einen Film gedreht, der Tag, an dem Bobby Ewing starb. Jetzt, seitdem sind ein paar Jahre vergangen, ne? Wie lautet deine Geschichte, mit der du dir Mut machst, wenn du siehst, dass nach all den Jahren immer noch die CO2-Emissionen steigen und ja, ehrlicherweise gar nicht so viel besser geworden ist?
Mir macht es Mut, sich mit Experimentalfunktionen zu beschäftigen. Also was wir ja auch in der Pandemie gelernt haben, dass sich eben Sachen so wahnsinnig schnell multiplizieren. Und es gibt ein Buch von Christian Stöcker, das heißt Experiment sind wir. Und ich kann sowieso nur allen die Spiegelkolumnen von Christian Stöcker empfehlen. Die sind wahnsinnig spannend und messerscharf. Und was ich bei ihm gelernt habe, ist, dass es eben auch einen Wendepunkt sozusagen zum Guten geben kann. Und das ist letztlich aus meiner Sicht ganz platt gesagt die einzige Hoffnung, die ich habe, dass in dem Moment, wo die Kugel, die jetzt oben auf dem Berg liegt, wenn die angestoßen wird und runterrollt, dass sich ganz, ganz viele Effekte selbst verstärken. Also wir merken ja jetzt dieses letzte Aufbäumen der alten Kräfte, der fossilen Energie, die vollgesogen sind mit Geld und mit Leuten, die die Geschichte von ihnen erzählen. In dem Moment, wo die Kugel ins Rollen kommt, habe ich einfach die Hoffnung, dass dann eben solche Skaleneffekte entstehen, dass die Wind- und Solarenergie so viel billiger wird und so viele daraus resultierende Effekte entstehen, die uns wie in so einer Art Powerslide in die andere Richtung zurückfahren lassen.
Ich würde nochmal für zwei Fragen zum Thema Geschichten haben. Sowas wie der Perspektivwechsel, den du damals im Verzehrkino Meldorf hattest, zu kapieren, wir müssen anders auf die Dinge gucken und dann werden plötzlich auch die gleichen Dinge, kriegen eine andere Perspektive natürlich und werden auch ganz andere Dinge möglich. Ist das jetzt, was wir eigentlich im Nachhaltigkeitsnarrativ auch brauchen? Also weg mit der Katastrophe und hin zu dem, wir haben schon darüber gesprochen, aber ist das eigentlich so eine Analogie zu deiner persönlichen Geschichte?
Ja, ich sehe das vor allen Dingen, komme ich wieder auf Dithmarschen zurück, die Windräder. Man kann natürlich da so drauf gucken und sagen, das ist nicht mehr Blick auf meine Heimatregion, weil diese Spargel, die gab es da eben noch nie und jetzt kann ich nicht mehr Richtung Horizont gucken. Und das empfinde ich als Belästigung oder als Bedrohung oder als Einschränkung. Kann aber auch drauf gucken und sagen, die Wertschöpfung, die aus diesen Dingern entsteht, ist so groß, dass mit einmal eine Industrieansiedlung hier stattfindet, die ist sonst normalerweise nur in Süddeutschland stattgefunden hätte. Und dieser andere Blick auf die Windräder führt in meiner Heimat dazu, dass sehr, sehr viele Menschen, die es kritisch gesehen haben, jetzt mit einmal stolz drauf sind, dass sie sozusagen Vorreiter der Energiewende sind, Vorreiter einer neuen Zeit. Im Fokus stand letzte Woche Dithmarschen das Silicon Valley des Nordens. Also das hebt das Selbstbewusstsein dieser Menschen, die dort leben, die sozusagen immer so ein bisschen als die dürrigen Bauern, die an der Westküste da leben und sonst nichts viel auf die Kette kriegen, hebt das jetzt total, weil jetzt sehen wir versorgen die Welt oder zumindest große Teile Norddeutschlands mit sauberer Energie und die führt zu einer Wertschöpfung und diese Wertschöpfung ist einerseits natürlich in Geld ausgedrückt oder in wirtschaftlicher Möglichkeit oder in Arbeitsplätzen, aber die Wertschöpfung ist vor allen Dingen in der inneren Haltung, wird sie größer und wir stehen eben jetzt viel mit stolz geschwellter Brust hin, dass wir diesen Weitblick hatten, dass wir diese Windräder eben schon in den 70er, 80er Jahren ausprobiert haben. Jetzt stehen sie da Und wir sind jetzt eben diejenigen, die in Vorleistung gegangen sind und kriegen jetzt hoffentlich auch noch mehr Benefit davon.
Das ist ein tolles Beispiel für die Power von A-Begriffen wie Silicon Valley. Also, klingt gleich die Glocke, so ähnlich wie irgendjemand mal vor sehr clever im vorletzten Jahrhundert die holsteinische Schweiz erfunden hat, wo, wenn man dann hinfährt und sich fragt, wo ist sie eigentlich genau, aber das hat Hunderttausend von Menschen hingelockt. Also die Power von Begriffen und auch von Geschichten, was aber wieder dazu führt, dass heutzutage jedes Haarshampoo und jedes Unternehmen ein Narrativ von sich erzählen will, um seine KundInnen zu überzeugen. Und wir als Agentur raten ja auch dazu. Aber droht nicht irgendwann ein Overkill an Geschichten, dass wir eigentlich nicht mehr hören können? Jeder hat eine Geschichte, jede Region, jeder Mist?
Ich glaube nicht. Geschichten werden, solange es Menschen gibt, wird es Geschichten geben. Und genauso wie wir immer wieder neue Musik erleben, erleben wir auch immer wieder neue Filme, neue Bücher, die uns begeistern, die uns fesseln, die uns mitnehmen in eine andere Zeit, in einen anderen Geisteszustand. Ich glaube, das wird es nie geben. Wir müssen eben nur gucken, wie können wir sozusagen die Geschichten so erzählen, dass sie uns in eine andere Richtung führen. Aber und auch da gibt es gute und schlechte sozusagen Ansätze da drin. Ich appelliere ja eben sozusagen nur dazu, lasst uns nicht immer nur über Eskapismus erzählen und lasst uns sozusagen auch nicht immer nur das Einfache, Stichwort Thriller und Krimi erzählen, sondern lasst uns eben gucken, wo sind nochmal andere Geschichten. Aber für einen Overkill, also ich persönlich könnte, wie gesagt, das war sehr langweilig damals in Dithmarschen der 80er Jahre. Ich habe sehr viel ferngesehen und ich könnte mir alles nochmal angucken.
Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal zu, wir können auch anders. Ist ja erst ein paar Tage on air, kann man schon sagen. Hat es ein Publikum erreicht? Hat es vielleicht auch Leute erreicht, die normalerweise nicht sich eure Geschichten anhören können? Hast du Feedback bekommen oder ist dann noch gar nichts bei dir angekommen?
Doch, bei mir kommt sehr viel Feedback an, eben auch sofort neue Geschichten, die eben auch toll sind, sagen, kommt ja noch nächstes Mal zu uns, wo ich denke, ach guck mal, das haben wir übersehen, das wusste ich noch gar nicht. Also da kommen ganz, ganz viele Leute eben und erstaunlicherweise eben tatsächlich nicht aus so einem altruistischen Weltrettungsgesichtspunkt, sondern da kommen Leute aus der Bauindustrie, aus der Stahlindustrie. Also wirklich das, was, wenn man immer so als Herz der deutschen Industriegesellschaft angesehen wird. Und das ist das, was mich so freut jetzt an dem Feedback an der Serie, dass wir tatsächlich, glaube ich, da fast wie in so einer Art Wespennest gestochen haben. Mhm. Und alle fliegen jetzt raus und wollen, dass wir zu ihnen kommen und deren Geschichte weitererzählen. Und ich kriege auch wahnsinnig viele Zuschriften von Leuten, die dankbar sind eben für ein anderes Narrativ. Eben das, was wir so ein bisschen gehofft hatten, jetzt am Ende des Winters, vom Licht am Ende des Tunnels zu erzählen. Und ich spüre eine sehr, sehr große Bedürftigkeit von Menschen, diese Geschichten weiterzuerzählen. Bin dafür sehr dankbar und ja, sammle schon kräftig für die zweite Staffel.
Die wird es geben?
Also mir würde jetzt kein Grund einfallen, warum man das nicht nochmal machen sollte.
Wie man komplexe Inhalte in gute Geschichten verpackt, haben wir von Lars Jessen gelernt. Unbedingt reinhören solltet ihr auch in unsere nächste Folge mit Uwe Melichar. Der ist nämlich auch Verpackungsexperte, wenn auch im Wortsinne. Als einer der kundigsten Packaging-Designer Deutschlands erklärt er uns, warum die Wahl zwischen Plastik und Papiertüte gar nicht so einfach ist. Warum starkes Branding und starke Verpackung sich mitunter im Wege stehen. Und was MarkenmacherInnen beachten sollten, wenn sie nicht nur ihr Produkt, sondern mit dem Packaging ebenfalls die Umwelt schützen wollen. Wir sind sicher, diese Folge wird euch packen. Am besten ihr tütet euer Abo gleich ein. Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.